Wir haben heute den zweiten Teil unserer Predigtserie. Könnten wir jetzt mal die erste Folie zeigen. Und wir sind ja seit letztem Sonntag in der Serie Meine Kirche. Mir wurde ja verboten, quasi, mich nicht zu getrauen, Mundart. Ihr wisst, David, Gernot kann das nicht. Und das Thema war, stell dir vor, du bist begeistert, wir sind begeistert vom Evangelium. Und ich möchte euch wirklich sehr, sehr, sehr von Herzen das ranlegen, diese Predigt im Internet nachzuhören, weil sie quasi einen Rahmen schafft für die gesamte Serie, weil sie einen Rahmen schafft dessen, was es heißt, ich identifiziere mich mit meiner Kirche, was es heißt, dass ich mich hineingebe in das, was Gott tun möchte, durch mich, mit mir, aber auch mit uns als Gemeinschaft. Also hört ihn nochmal nach, auf unserer Homepage kann man sie hören, man kann sie auch hören über eine App, die heißt Podcast. Dort kann man sogar alle Predigten abonnieren, sodass ihr immer die aktuellsten Predigten direkt auf euer Smartphone bekommt. Und drei Punkte, die möchte ich nochmal so wiederholen, die Dave gesagt hat. Der erste war, Kirche ist nicht primär ein Ort, an dem wir Gott dienen, sondern ein Ort, an dem Gott uns dient. Und um das zu verstehen, hört nochmal die Predigt nach. Er entfaltet diesen Gedanken anhand der Bibel. Der zweite ist, Kirche ist nicht eine Arbeitsgemeinschaft für einen Gottesdienst. Also wir organisieren uns nicht, um hier zusammenzukommen und dann diesen Anlass hier durchzuführen, sondern eine Gemeinschaft unter einem Gott, der dient. Auch hier dieser Gedanke, wunderbar, wie Dave den entfaltet hat. Und so hat er seine Predigt begonnen, es ist Jesus, der seine Kirche baut. Es ist Jesus, der seine Kirche baut. Und es ist manchmal gut als Pastor, dass man sich das wieder bewusst macht, es ist Jesus, der die Kirche baut. Ja, manchmal denkt man so, es hängt alles an einem selbst und an der Rolle, die man hat. Nein, es ist Jesu Gemeinde, Jesu Kirche. Und wir dürfen Teil daran haben. Wenn ich also heute über meine Kirche spreche und davon, was es heißt, oder sich vorzustellen, das Leben eines Menschen zu verändern, dann geht es natürlich darum, das Leben eines Menschen positiv zu verändern. Wir hatten heute Morgen beim Frühgebet schon einen guten Lacher. Kann man ja auch anders verstehen. Es ist so schnell, das Leben eines Menschen negativ zu verändern. Ja. Nein, es geht natürlich darum, es positiv zu verändern. Und ich glaube, was eine wirklich ganz tiefe Veränderung bringt, ist, wenn eine Person, ein Mensch, die Gott noch nicht kennt und noch nicht diese Liebe, diese Hingabe, dieses Sehnen des Vaters kennt, wo wir immer auf der Suche sind, wer nimmt mich an, wer bestätigt mich, und wenn wir diesen Vater nicht kennen und plötzlich kommen wir in eine Situation, wo uns Gott das Herz berührt und die Augen aufmacht und wir erkennen, wir sind geliebt, wir sind angenommen. Was für eine Veränderung im Leben eines Menschen. Stell dir vor, du veränderst das Leben eines Menschen in dieser Weise. Stell dir vor, du begleitest einen Menschen auf seinem Weg dorthin. Ich möchte euch eine wahre Geschichte von einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Söhnen erzählen, 16 und 18. Und sie lebte in einem großen Haus, 31 Parteien, 11 Stockwerke. Und sie lebte da schon 15 Jahre und war sehr unzufrieden mit der Situation. Es war immer anonymer geworden, ständig zügelten irgendwelche Leute ein oder aus, es gab Lärm, wenn renoviert wurde. Man kannte so die einzelnen Familien und die einzelnen Wohnungen kannte man gar nicht mehr. Und es hat sie sehr frustriert. Und eines Tages zog eine Familie mit einem Baby in dieses Haus. Und da die Frau sehr extrovertiert war und die Leute einen sympathischen Eindruck machten, sprach diese Frau diese Familie an, und kam ins Gespräch und wurde dann in die Wohnung der Neuankömmlinge eingeladen. Und es war der gleiche Grundriss und diese Frau konnte kaum glauben, was man aus der gleichen Wohnung, in der sie wohnte, was man daraus machen konnte. Wunderbar renoviert, sehr ansprechend alles gestaltet. Und es gab einen Gegenbesuch dann in der anderen Wohnung der Frau. Und dort klagte sie dann den Neuen, ihr bisschen ihr Leid und seit 15 Jahren hier und Wohnung noch nie renoviert und auch ein bisschen frustriert, immer der ganze Lärm in der Wohnung und so. Und dieser Mann sagte zu dieser Frau, ich bin gerne bereit, ihre Wohnung zu renovieren, wenn ihre beiden Söhne mithelfen. Und nach ein paar Wochen wurde das in die Tat umgesetzt und als Dankeschön veranstaltete diese Frau ein Mittagessen, lud die Familie ein und sagte, also jetzt müssen Sie mir sagen, sie war mittlerweile per Du, jetzt müsst ihr mir sagen, warum macht jemand so etwas? Im Grunde genommen fremden Menschen helfen, eine Wohnung zu renovieren. Und der Mann sagte, ja wissen Sie, oder weißt du, wir sind Christen, ich und meine Frau, und wir haben gesehen, bei euch braucht es Hilfe, da braucht es Unterstützung. Und das war unser Weg, um das zu tun. Und die Frau sagte, ich kann es nicht glauben, dass es so einen christlichen Glauben gibt. Wo ist diese Kirche, in der so gepredigt wird? Wo geht ihr hin? Und sie ging mit dieser Familie am nächsten Sonntag in den Gottesdienst und entschied sich dort, diesen Glauben anzunehmen. Und ihr ganzes Leben veränderte sich dadurch. Sie räumte Beziehungen auf. Sie brachte einige Dinge in ihrem Leben in Ordnung. Und 2 Jahre später kam der jüngere Sohn zum Glauben. Nochmal 2 Jahre später kam der ältere Sohn zum Glauben. Weil eine Familie bereit war, eine Not zu ihrer Not zu machen und aktiv zu werden und es nicht einfach nur zu kommentieren, sondern sich in diese Familie einzubringen. Ich könnte euch noch so viel von dieser Frau und ihren Söhnen erkennen, denn die Frau ist meine Mutter und der ältere Sohn, das bin ich. Das Leben unserer Familie wurde auf den Kopf gestellt. Entschuldigung. Okay, jetzt hat es mich mit der Kindersegnung und Stefan und jetzt noch die Geschichte, hat es mich jetzt einfach ein bisschen sehr gepackt. Also das Leben unserer Familie und ihr kennt ja meine Mutter, sie war schon hier zu Besuch, ihr kennt meinen Bruder, er hat 3 Kinder, er folgt Jesus und es hat sich so verändert, unser Leben, weil jemand bereit war, uns von Jesus zu erzählen. Und diese Familie hat etwas gemacht, was heute wirklich selten ist. Sie waren selbstlos. Sie waren selbstlos. Sie wussten ja nicht, was wir für Menschen sind und ob wir in irgendeiner Form so reagieren würden. Sie haben es einfach gemacht, weil sie gesagt haben, unsere Werte sind so, dass wir uns einsetzen für andere. Und sie nahmen uns hinein in ihr Familienleben. Wir wurden Freunde und bei mir hat es ja ein bisschen länger gedauert und sie waren wirklich da für uns. Sie haben uns eingeladen zu Geburtstagen, zu Sommerfesten und in dieser ganzen Zeit haben sie ganz natürlich über ihren Glauben gesprochen. Es war für sie das Natürlichste der Welt und klar, meine Mutter war ja mittlerweile dann auch engagiert in der Gemeinde. Es war das Natürlichste, dass, weil es zum Alltag dazugehört, über Jesus zu reden. Und übrigens, das ist immer wieder ein Prinzip, das wir in der Bibel sehen, dass es nicht irgendwie eine Erkenntnis, die plötzlich vom Himmel fällt und dann wenden sich Menschen Jesus zu, sondern es findet Verkündigung statt. Und wenn wir uns das Leben der Jünger anschauen, dazu möchte ich mit euch mal in den Johannesevangelium schauen, ins erste Kapitel. Wenn wir uns das Leben von den Jüngern anschauen, dann war das tatsächlich schon dort bei den ersten Nachfolgern Jesus so, dass sich Menschen aufgemacht haben, Jesus nachzufolgen, weil sie von anderen dazu eingeladen wurden. Einer der ersten Nachfolger Jesu, das war der Andreas. Und der Andreas, der war eigentlich ein Nachfolger von Johannes. Und die sind dann irgendwo, sind sie da am See Genezareth entlang gelaufen und dann kam Jesus dieser kleinen Gruppe entgegen. Und dann sagt Johannes, guckt Jünger, das ist der, von dem ich euch immer erzählt habe. Und er zeigt auf Jesus und Andreas schließt sich Jesus als einer der ersten Jünger an. Und dann kommt Andreas nach Hause und wisst ihr, wer der Bruder von Andreas ist? Wer ist der Bruder von Andreas? Simon Petrus ist der Bruder von Andreas und Andreas sagt, wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Und dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Freundschaftsevangelisation. Hey, wir haben was enorm Spannendes und Tiefgreifendes erlebt. Ich muss das angucken, das kann ich dir nicht beschreiben. Komm mal mit, ich will dir das zeigen. Und dann sah Jesus ihn an und er sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes, von jetzt an sollst du Petrus heißen. Und am nächsten Tag, das geht gerade so weiter in dem Johannes 1, am nächsten Tag schließt sich ihnen Philippus an. Und Philippus, der hat einen Freund, einen Kumpel, der heißt Nathanael. Und Philippus kommt zu Nathanael und er sagt ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Jesus. Und auch er sagt, komm mit, ich muss dir diesen Jesus zeigen. Und sie gehen zusammen zu Jesus und dann sagt Jesus, ohne diesen Nathanael vorher mal gesehen zu haben, du bist ein aufrechter Israelit. Und dann sagt Nathanael, woher willst du das denn wissen? Du kennst mich doch gar nicht. Doch, ich habe dich gesehen, als du unter dem Baum saßt. Und sagt Nathanael, wow, was für eine Begegnung, was für ein Gott. Einer, der mich kennt, bevor ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Und das ist etwas, was ganz oft passiert. Es braucht einen Menschen oder es gibt einen Menschen, der sagt, hey, ich habe da was erlebt, komm mal mit, das muss ich dir zeigen, das muss ich dir näher bringen. Und sie bringen diesen Menschen in irgendeiner Form in die Nähe Jesu, in die Nähe Gottes. Und dann spricht Gott hinein, obwohl er den Menschen noch gar nicht kennt. Ich weiß nicht, wie ihr zum Glauben gekommen seid. Bei mir war es ähnlich so. Ich bin dann letztendlich über eine Einladung zu einer Kindersegnung, vielleicht bin ich deswegen so bewegt, zum ersten Mal hat sich Gott mir dort offenbart, in einem Gottesdienst. Kein Mensch kann das machen, wenn Gott hineinspricht in dein Leben, in dein Herz. Also es war jemand, der die Leute bringt und dann reagiert Gott und spricht zu uns. Wir glauben doch nicht aufgrund von guten Argumenten. Wir glauben doch, weil wir meinen, dass das, was wir glauben, echt ist. Und warum glauben wir das? Weil wir Gott erleben. Weil Gott hineinspricht in unser Leben. Und es wird ein Prinzip hieran deutlich. Menschen haben Beziehungen zu Menschen. Und daraufhin entscheiden sie sich für eine Nachfolge. Menschen wünschen sich Beziehungen zu Menschen und nicht zu Organisationen. Und wir können hier noch so ein tolles Programm machen, noch so attraktiv. Aber bist du und die Beziehung, die du zu einem Menschen hast, was es attraktiv macht, hierher zu kommen. Du bist derjenige, der es attraktiv macht, für einen Gast hierher zu kommen. Es ist nicht das Gebäude, es ist nicht unser Gottesdienst. Es sind die Beziehungen. Für wen bist du solch ein Kontakt, dass sich das Leben eines Menschen verändern kann? Hast du jemand im Gebetsfokus, wo du sagst, da setze ich mich ein, da bin ich dran, da möchte ich helfen, wo ich kann? Bist du jemand, der wirklich ringt mit Gott im Gebet und sagt, da habe ich mich rufen lassen, für diesen Mensch ein Wegweiser zu sein, mit auf die Reise zu nehmen? Gibt es so jemanden in deinem Leben? Nimm dir doch mal kurz Zeit und überlege dir, wer dieser Mensch, wer diese Frau, dieser Mann, dieser Jugendliche auch sein könnte. Vielleicht gibt es den schon. Ich möchte jetzt, wenn ich weiter fortfahre, auf drei Missverständnisse eingehen, die ich empfinde, mag da Unrecht haben, die ich empfinde, wenn wir über dieses Thema sprechen, Menschen unseren Glauben weiterzugeben oder von unserem Glauben zu sprechen oder uns einzusetzen, dass sich das Leben eines Menschen verändern kann. Ich habe im Gespräch mit anderen immer wieder den Eindruck, dass das so ein bisschen nicht wirklich große Auswirkungen hat, wenn man sich um einen Menschen kümmert. Das ist irgendwie unbedeutend. Es sind doch so viele, die diesen Jesus, wie wir ihn erlebt haben, noch nicht kennen. Und es müssten doch viele sein, denen wir diesen Jesus nahebringen. Es müsste eine ganze Gruppe sein, die Jesus kennenlernt. Und ich wünsche mir auch, dass es eine ganze Gruppe wäre, die diesen Jesus kennenlernt. Aber es ist immer ein konkreter Mensch, mit dem wir Gemeinschaft haben können. Wir können nicht zu einer ganzen Gruppe Gemeinschaft haben. Wir können nicht in einer ganzen Gruppe, zu einer ganzen Gruppe diese gute Nachricht, diesen Einsatz, diese Verbindlichkeit weiterbringen. Es ist dieser eine Mensch, dieser eine Kontakt in deinem Umfeld, für den du da sein kannst. Und diese Gruppe, von der wir manchmal träumen, diese vielleicht Alpha-Life-Gruppe, die gibt es nicht. Es gibt auch nicht die Gruppe von Gästen, die zu uns in den Gästegottesdienst kommt. Die gibt es nicht. Es gibt auch nicht eine Gruppe von Menschen, die irgendwie forschen oder sich ausstrecken nach einem christlichen Glauben. Die Gruppe gibt es nicht. Die gibt es nur in unserem Kopf. Und wir denken, oh, es wäre so schön, wenn 5 hierher kommen würden und sagen würden, oh, da möchte ich mitmachen, finde ich gut. Die gibt es nicht. Sondern es gibt diesen einen Menschen in deinem Umfeld, für den du eine Last hast, für den du dich einsetzt. Dieser eine Mensch, der von dir, wie Simon von Andreas und Nathanael von Philippus, über diesen Jesus hören kann und was er in deinem Leben gemacht hat. Und vielleicht, und das meine ich jetzt nicht manipulierend oder ich möchte auch keinen Druck erzeugen, aber ich muss es sagen, vielleicht bist du der Einzige, von dem dieser Mensch das vielleicht mal hören wird. Es ist so. Vielleicht bist du das einzige Sprachrohr Jesus, das dieser Mensch irgendwann mal hören wird. Und es tut mir leid, das erzeugt Druck, das verstehe ich, das erzeugt auch Druck bei mir. Und dann muss ich wieder Gott vertrauen und es Gott hinlegen und sagen, Herr, dann hilf mir, dass ich es richtig mache. Aber falsch wäre zu sagen, oh, das ist Druck, das ist nicht gut, dann lasse ich es. Ich glaube, das wäre keine so gute Reaktion. Das zweite Missverständnis ist, glaube ich, dass wir alle uns sehnen, dass Menschen doch den Glauben annehmen und sagen, ja, ich möchte glauben, jetzt habe ich es erkannt. Ja, ich möchte an Jesus und an die Auferstehung glauben. Und wir vergessen, dass es doch ganz oft ein Prozess ist. Wer von uns hat denn zum ersten Mal etwas vom christlichen Glauben gehört und hat gesagt, das finde ich gut, das will ich? Das sind die wenigsten. Bei meiner Mutter hat es eine Woche gedauert, aber warum eine Woche? Weil sie Jahre, 10 Jahre vorher alles Mögliche ausprobiert hat, um zu sehen, wird hier meine Sehnsucht gestellt? Ist es dort, wo ich den Frieden finde, nachdem ich mich sehne? Und als sie dann in diesem Gottesdienst war und das Zeugnis dieser Familie erlebt hat, wie sie sich einsetzen, selbstlos, da war es für sie klar, das ist es, wonach ich mich sehne. Bei meinem Bruder hat es 2 Jahre gedauert und bei mir sogar 4 Jahre. Also, wir sind unterwegs auf einer Reise und ich habe euch hier eine Skala mitgebracht, die ihr, glaube ich, auch schon zu anderen Anlässen hier vor ein paar Jahren mal gesehen habt. Diese Skala nennt man Engelskala. Das hat nichts mit Engeln zu tun, sondern der Mensch, der das entdeckt und formuliert hat, der heißt James Engel. Und ihr seht hier wunderbar von oben nach unten, wo es bei minus 8 losgeht und dass wir alle in irgendeiner Form, wenn wir Jesus oder noch nicht kennen oder wenn uns der Glaube nicht wichtig ist oder was auch immer, dass wir irgendwo unten anfangen. Ja, dass das weiteste weg vielleicht eine religiöse Offenheit ohne echtes Interesse. Ja, ich glaube auch, es gibt eine Macht im Universum und die wird mir dann schon einen Parkplatz freihalten in Zürich, wenn ich da mal hinfahre. Nein, es gibt so Leute, also ein Freund hat mir mal erzählt, eine Mitarbeiterin, die kam immer mit dem Auto nach Stuttgart und gesagt, sie hat sich morgens, als sie losgefahren ist, einen Parkplatz vom Universum gewünscht und dann hat sie dann meistens einen gefunden. Ja. Und dann kann es sein, dass du einen Menschen von, sage ich mal, minus 6, ja, der weiß, gibt Christentum, das sind die Häuser mit dem Plus obendrauf und die feiern auch irgendwie Weihnachten und Ostern anders als ich, dass du merkst, allgemeines minus 6 zu minus 4, ah, da gibt es eine Nachricht, die hat was mit meinem Leben zu tun. Ah, da gibt es einen Gott, der hat Interesse an mir. Und dann kann es sein, dass indem du diese gute Nachricht erklärst, der Mensch plötzlich betroffen ist und merkt, halt, ich muss hier irgendwie was tun. Und Menschen zu Jesus zu bringen, das Leben eines Menschen zu verändern, ist immer ein Prozess, der manchmal länger dauert und manchmal schneller geht, aber der nie von minus 8 zu minus 1 und 0, 0 kann man jetzt leider, glaube ich, nicht lesen, oder? Minus 1 ist die Entscheidung zur Lebensübergabe, 0 Wiedergeburt und Heilsgewissheit, 1 Bestätigung der Entscheidung. Das liegt ja oftmals zeitlich ganz nah beieinander. Ne? Von minus 1 auf plus 1, das ist oft ganz nah beieinander. Und wir denken, es geht, wenn wir darüber reden, eben über das Thema heute, dass wir für andere Menschen uns einsetzen. Wir denken immer minus 1 bis plus 1. Aber es ist so viel mehr. Und wir können hier Antworten geben, die Menschen näher an eine Entscheidung bringen oder die Informationen geben, dass sie eine Entscheidung treffen können. Also die drei Missverständnisse. Das erste ist, es geht nicht um eine Gruppe. Eine Gruppe ist immer diffus, eine Gruppe ist immer undefiniert. Es geht um den einen Menschen, den du kennst. Zweitens, Gott zu finden ist immer mit einer Reise verbunden. Es braucht Zeit, es ist ein Prozess. Und das dritte Missverständnis, da habe ich so das Gefühl, das ist eigentlich erst in den letzten Jahren entstanden. Als wir auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind und ganz deutlich oder ganz interessant finde ich dazu ein Zitat von Franz von Assisi, was damit zu tun hat. Und er sagte, predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig, benutze Worte. Predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig, benutze Worte. Und ich habe so das Empfinden, dass es für viele eine Befreiung war, weil über Jahrzehnte viel mit Druck Menschen unter Druck gesetzt wurden. Ihr müsst den anderen erzählen, ihr müsst auf die Straße gehen, du musst dem anderen sagen, dass er ohne Jesus verloren ist. Und wie peinlich ist das, Leute zu konfrontieren? Und dann sagt Franz von Assisi, predige das Evangelium, was sagt er? Zu jeder Zeit? Und wenn nötig, benutze auch Worte. Und dann sagen wir plötzlich, endlich kann ich diese peinlichen Worte weglassen. Und jetzt bin ich da und ich helfe anderen, ich unterstütze sie und ja, bin einfach in Taten für sie, stehe ihnen zur Seite. Und plötzlich machen wir nur noch, dass wir unterstützen und helfen und sagen gar nichts mehr. Aber euer Nachbar wird sich nicht, wird Jesus nicht dadurch kennenlernen, dass sie ihm ein Cappuccino spendiert. Das an sich ist zu wenig Hinweis auf Jesus. Und letztendlich braucht es beides. Das Evangelium erschließt sich uns nur durch Taten und Worte. Durch Taten und Worte. Und vielleicht in der Reihenfolge durch Taten und Worte. Also es geht darum, dass du einen Menschen im Fokus hast, ich sage mal im Gebetsfokus. Es geht darum, dass es ein Weg ist, dass wir die Menschen auf diesem Weg begleiten, ihnen die richtigen Fragen stellen, die richtigen Antworten geben, wenn es die richtige Zeit dazu ist. Und es braucht drittens Worte und Taten. Was können wir jetzt machen? Und wir sind ja immer noch am Anfang unserer Predigtserie, meine Kirche, wo wir noch einige Themen haben werden. Stell dir vor, was kannst du ganz konkret machen? Und du hast es vielleicht schon oft gehört. Und doch sind wir als neue Pastoren angetreten, um da Schritte zu tun und miteinander Schritte zu tun. Du kannst dir einfach als ersten Schritt eine Person überlegen, für die du anfängst zu beten. Und alleine, wenn du das machst und du es bisher noch nicht gemacht hast, ist das eine Steigerung von 138% darin, das Leben eines Menschen positiv zu verändern. Alleine das ist schon ein ganz, ganz großer Wert im Leben des anderen. Und ich glaube, das kann jeder von uns. Sich eine Person zu nehmen und einfach jeden Tag für diese Person zu beten. Eine Riesenveränderung, wenn du es bisher noch nicht gemacht hast. Und dann schaue einfach, dass du eine freundschaftliche Beziehung aufbaust. Ja, wir alle haben unser Netzwerk und haben Freunde und Beziehungen und jetzt mit einem anderen Menschen da nochmal so eine tiefgreifende Beziehung zu finden, wie soll das gehen? Es soll nicht so gehen. Wenn es Gott machen möchte, dann kommt das. Nein, such einfach den Kontakt, den netten, den freundschaftlichen Kontakt, ein nettes Wort, eine Frage, wie war dein Tag, wie geht's dir, wie läuft's in der Familie, wie läuft's im Job, was auch immer. Es muss noch gar nicht mehr sein. Aber dass wir anfangen, einfach auch da zu sein und zuzuhören. Da geht es noch gar nicht darum, irgendwas zu geben oder drüber zu stülpen, sondern einfach da zu sein, selbstlos, Ausgang ungewiss. Ausgang ungewiss, aber ich interessiere mich für den anderen Menschen. Und dann lass dich von Gott leiten, wann es dran ist, ein bisschen mehr zu sagen. Und in der Geschichte von meiner Familie war es absolut krass. Wir hatten keine Ahnung, dass das Christen sind. Und es hat uns völlig durcheinander gebracht. Dass sie sowas tun und nichts vom Glauben erzählen und erst ganz am Schluss, als wir Fragen rausrücken, ja, wir sind Christen. Ich glaube, die haben sich von Gott leiden lassen. Ich glaube, die haben gefragt, wie sollen wir bei Familie Rettig vorgehen? Und Gott wird ihnen gesagt haben, renovier die Wohnung und sag nichts von deinem Glauben. Und dann war es bei meiner Mutter so. Und wie bin ich dankbar? Ein Mensch kommt zum Glauben und zur Nachfolge an Christus, weil ihm ein anderer Mensch davon erzählt hat. Nee, ein Mensch kommt zum Glauben und zur Nachfolge an Christus, weil du ihm erzählt hast. Weil du da warst, weil du begleitet hast. Stell dir vor, du veränderst das Leben eines Menschen. Stell dir vor, jeder von uns verändert das Leben eines Menschen in den nächsten 10 Jahren. In den nächsten 10 Jahren. Was das bedeuten würde.